was der Schamanen sagen, Krankheit gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast was zu viel in deinem Körper, immer Krankheit, oder du hast was zu wenig, nämlich deine Seele und deine Energie. Also es gibt immer einen Hintergrund, es gibt immer einen seelischen Hintergrund oder einen emotionalen Hintergrund.
Ja.
Hinter jeder Krankheit. Was tut mir gut und was tut mir nicht gut?
Ja. Now, der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin.
Alles neu macht der Mai. Zu diesem Thema sprechen wir heute über natürlich wieder unsere Gesundheit und um das Thema Blut. Mein Blut, die Wahrheit durch eine Dunkelfeldbehandlung. Zu diesem Thema begrüßen wir bei uns Nora Kröger vom Kiwe-Institut. Herzlich willkommen.
Danke.
Danke, dass du dir auch die Zeit nimmst, zu uns nach Obertauern zu kommen.
Gerne.
Und wir möchten heute, da ich ja, wir sind ja auch persönlich verbunden, ich war vor einigen Jahren schon mal bei euch im Kiwe-Institut und zum Glück war ich dort, muss ich sagen, weil wie ich so mit meiner sportbegeisterten Hobbykarriere begonnen habe, habe ich diverse Nahrungsergänzungsmittel quer durch die Bank genommen, ohne wirklich genau nachzustudieren, um was es da geht. Und wie dann so das erste Mal bei euch war, ist die Wahrheit, darum haben wir auch dieses Thema gewählt, die Wahrheit ans Tageslicht gekommen und da war ich dann doch sehr erstaunt. Aber zu dem kommen wir später noch. Vielleicht zu Beginn, liebe Nora, könntest du uns ein bisschen erklären, was ihr im Kiwe-Institut so macht, damit unsere Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen Ahnung davon bekommen oder wie auch dein Werdegang so war zu dem ganzen Thema.
Also ich mache meine Arbeiten im Kiwe-Institut. Also das Kiwe-Institut gibt es seit 25 Jahren. Arbeiten tue ich ganzheitlich mit Menschen seit 35 Jahren. Mittlerweile sind es schon fast 36. Kommen tue ich aus der Modebranche. Also ganz ursprünglich habe ich mit Apotheke zu tun gehabt. Habe in der Hauptstadt in der Apotheken gearbeitet.
Gar nicht weit weg,
genau. Und bin dann sehr modebegeistert, immer schon gewesen, schon als junges Mädchen, und habe dann als Designerin und Modebearbeiterin in China gearbeitet, mit großen Firmen, China, Hongkong, Indien, Korea,
wow.
Also im ganzen fernen Osten, und Japan, Taiwan. Die Art, wie man rangegangen ist damals an Krankheiten in diesen Ländern, hat mich irrsinnig fasziniert. Hat mich dazu gebracht, dass ich mich mit vielen auseinandergesetzt habe, mir vieles angehört hat, speziell Indien oder China, die DCM in Indien, Yoga und die verschiedenen Gesundheitstherapien, die Leute da gemacht haben, ohne sie eben gleich mit wahnsinnig starken Medikamenten abzuschießen, sondern
das
einfach versucht haben, auf der natürlichen Ebene das eine oder andere zu machen. Hat mich fasziniert, ich habe mir dann vieles angeschaut dort. Es war dann immer mehr und mehr. Ich habe dann viele Jahre doppelseitig gearbeitet, also in der Modebranche, genauso wie in der Gesundheitsbranche. Und vor ungefähr 25 Jahren, mittlerweile 15 Jahre vielleicht, habe ich dann die Modebranche ganz aufgegeben und bin immer mehr in diesen Gesundheitsbereich gegangen. Wir haben dann das Kiwe-Institut gegründet, zuerst war ich nur allein, mittlerweile ist meine Tochter mit, die früher das ja gar nicht so toll gefunden hat. Mittlerweile ist sie mit eingestiegen. Das war so vor 30 Jahren, wie ich angefangen habe mit dem Ganzen, war das natürlich alles noch ein bisschen
ganz
exotisch.
Neu, gell?
Ja, die Menschen haben mich angeschaut, wenn ich ein bisschen leicht bescheuert war. Ich habe in Sibirien gearbeitet, also in Russland, und habe dort Schamanen kennengelernt.
Wow.
Es gab dort ja keine wo wir waren, keine Krankenhäuser, sondern einfach Schamanen, ein schamanisches Krankenhaus, da ging man also hin.
Schamanisches Krankenhaus.
Genau. Und die waren mit allem involviert, also sei es Taufe, sei es Hochzeiten, sei es Tod oder was immer es war, sei es Krankheiten. Hab dort sehr viel gelernt und habe dann auch weitergemacht, auch schamanische Ausbildungen und so weiter. Wir unterrichten das ja jetzt alles. Ich unterrichte also die verschiedensten Sparten von Schamanismus, also nicht so mit Federn am Hut und schreien.
Das Bild hat man immer gleich so viel.
Genau, das hat man immer. Aber wir reden von schamanischen Heiltraditionen. Okay. Und die Menschen haben früher sehr wohl gewusst, mit der Natur verbunden,
was geht, ohne
was alles möglich ist.
Viel besser. Also ich glaube, das haben wir ein bisschen verlernt.
Und auch die Verbindung zu den kosmischen Strahlungen und so weiter. Also Schamanismus wird immer, da hat man immer so das Gefühl, Old Shatterhand oder sonst irgendwas im Kopf, aber das hat damit natürlich überhaupt nichts zu tun. Das ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit, wo man eben auch schon mit Trommeln, weil Trommeln einfach auch den Alpha-Zustand hervorführen bei den Menschen, wo man dann einfach besser einsteigen kann und zu schauen, wo liegt das Problem. Weil Krankheit, was die Schamanen sagen, Krankheit gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast zu viel in deinem Körper, immer Krankheit, oder du hast zu wenig, nämlich deine Seele und deine Energie.
Mhm, okay.
Und da setzt man einfach an.
Okay. Und das ist dort immer noch so
jetzt? Das ist noch immer so. Wir fahren also jedes Jahr, leider Gottes jetzt durch Covid schon seit zwei Jahren nicht mehr, fahren wir also nach Sibirien mit einer Gruppe von Leuten, die interessiert sind. Und es ist einfach eine ganz tolle Tuba ist so an der mongolischen Grenze, wo man so also schwierig hinkommt, also es gibt da keinen Tourismus, also es gibt da keine Hotels oder sonst irgendwas.
Okay.
Und da ist also das ganz ursprüngliche Wissen ist da einfach noch da. Ja, also ich habe mir die schamanischen Traditionen überall angeschaut. Wir machen also 7 oder 8 verschiedene Heiltraditionen jetzt.
Dass das auch weitergeben wird vor allem, nicht? Weil sonst
ja, ist wir haben bestimmt schon 1.000 bis 1.500 Leute ausgebildet und reicht, die das wieder nach außen
drum weitergeben.
Und so hat sich das entwickelt, dann die Kinesiologie und dann weiter Massagen und das jüngste Kind, aber mittlerweile auch schon 15 Jahre, ist Dunkelfeld. Ich habe das gelernt beim Dr. Zauner vom Dunkelzentrum. Ja, genau, damals gab es noch das Dunkelzentrum, das gibt es ja jetzt nicht mehr.
Willi Dunkel.
Der Willi Dunkel, und der Arzt dort war der Dr. Zauner.
Okay.
Und der eben ein Komplementärmediziner ist.
Ja.
Und der hat dann bei uns, wir machen ja 3-Jahres-Ausbildung und da hat der Dr. Zauner bei uns Ausbildungen gemacht, eben in Dunkelfeld und Anatomie.
Weil es ist noch immer ein ziemlich unbekanntes
ist
Thema.
Noch immer also,
was vorher auch kein Begriff Dunkelfeld und.
Dabei ist es einfach so eine tolle Methode, um zu sehen, wie das Blut ist einfach der Saft, der uns durch unseren ganzen Körper rinnt, der uns versorgt mit Sauerstoff. Und am Blut kann man am schnellsten sehen, was im Milieu des Menschen nicht stimmt.
Und was ist dann der Unterschied, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und Blut abnehme und wenn ich ins Kiwi-Institut gehe und
das mache? Ja, es sind verschiedene, ganz verschiedene Ansätze.
Okay.
Beim anderen, wenn du jetzt zum Arzt gehst und ein Blut gibst, also man brauchst einen Haufen Blut, ich brauche nur einen Tropfen.
Ja, das stimmt. Ja.
Also du gehst also dorthin und das, gearbeitet wird da eigentlich dann am toten Blut. Das ist ja nicht mehr lebendig. Ja? Und da wird gezählt, du hast ja so viele weiße Blutkörper und so viel, was weiß ich, den Virenstamm oder die Bakterien. Ja? Aber du siehst nie, wie das Blut damit umgeht.
Ja.
Im Dunkelfeld sehe ich das bewegte Blut.
Wie es sich verändert.
Wie es sich verändert.
Wird es über einen längeren Zeitraum betrachtet.
Ungefähr zwischen 7 bis 10 Stunden schauen wir das an. Ja? Mhm. Immer wieder, jede Stunde wird das aufzeichnet. Weil das Blut sich eben verändert.
Mhm.
Also auch, wenn es auch zwischen... Und es ist ja unglaublich interessant, ich weiß, dass jeder Arzt jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlägt, aber es ist trotzdem so, wenn wir Dunkelfeldblut liegen haben und ich arbeite mit den Menschen in der Praxis, wir machen ja was auch immer, Kinesiologie oder Schamanismus oder was immer es dann halt ist, was ich dort mache, dann wirst du sehen, dass sich das Blut verändert. Also die Verbindung zwischen Blut und Menschen, die Energie bleibt verbunden. Nicht? Also jeder Mensch hat ja eine Aura bestritten mittlerweile und das Blut auch. Und das, diese Verbindung, die kann man dann am Blut sehen, dass sich was bewegt, wenn ich am Menschen arbeite. Obwohl das getrennt ist, da mittlerweile ist. Ja. Also das Blut ist in Bewegung. Und man kann das, hat ja der Professor Enderlein, war ja der Erfinder dieses Dunkelfelds, ein Zoologe, der sich sehr viel mit Insekten, Mikroben und so Sachen auseinandergesetzt hat. Und der war eigentlich einer der Ersten. Der ist so Erster Weltkrieg in der Zeit herum. Er ist geboren, ist 18, glaube ich, 98 oder sowas. Erster Weltkrieg herum hat er seine ersten Studien schon veröffentlicht. Der war ein Pionier auf dem Gebiet. Ja. der also gesehen hat, dass man im Blut sehen kann, wann also die Symbiose zwischen Körper und Blut, zwischen Mikroben und menschlichem Körper nicht mehr stimmt. Mhm. Und das kann man sehr gut im Dunkelfeld sehen. Man sieht dort, wie ist das Immunsystem, wird der Sauerstoff transporten, und man kann die Borrelien feststellen, was normalerweise sehr schwierig ist, Borrelien festzustellen. Wir haben immer wieder jemanden da, der sagt, das ist ja eine Odyssee hinter mir von Borrelien, weil es einfach sehr schwer feststellbar ist. Man kann nur die Antikörper feststellen. Gell? Mhm. Aber ein Mensch, ein schlechtes Immunsystem hat, entwickelt oft keine Antikörper. Ja? Aber im Dunkelfeld kann man sie relativ schnell wahrnehmen.
Und das ist ja der Unterschied, wenn man jetzt zum Arzt geht, so wie meine Schwester sagt, und ein Blutbild macht, weil es ja eine Momentaufnahme ist.
Ist eine Momentaufnahme, ja. Während wir das eine Zeit lang anschauen.
Ja, genau.
Und es kommt da zum Beispiel, wenn du Borrelien kannst du im normalen Blut zum Beispiel jetzt nicht sehen.
Okay.
Das kannst du nicht feststellen. Du kannst also nur Antikörper feststellen. Wie gesagt, aber wenn du keine Antikörper hast, weil du ein schlechtes Immunsystem hast,
kommt man auf das nicht.
Dann ich habe Patienten, die gehen wegen Borrelien zur Blutuntersuchung und dann sagt man ja, sie haben keine Borrelien. Und es kann sein, dass 3 Wochen später Borrelien festgestellt werden. Vom selben Arzt oder vom selben Institut, weil er dann möglicherweise Antikörper aufgebaut hat. Also die Borrelien, das ist ein wichtiges Thema, dann bleibe ich da ein bisschen hängen.
Ja.
Das ist, wenn die Borrelien steigen also praktisch an, wenn die da sind, dann steigt das Immunsystem. Ja? Mhm. Dann die Borrelien sind unglaublich intelligent, gehen in zellwandfreie Formen und fahren runter und sind nicht mehr vom Immunsystem erkennbar. Mhm. Also der Guru für das ist der Dr. Klingheit, der lebt jetzt mittlerweile in den Amerika, ist ein deutscher Arzt. Also dann ist das praktisch für das Immunsystem nicht mehr erkennbar und die Borrelien können sie ausbreiten. Ja? Und wenn die erholen sie dann wieder und das Immunsystem zeigt es wieder an, die Borrelien fahren wieder runter und sie sind wieder nicht zum Auffinden, also, weil sie keine Antikörper entwickeln. Ja? Sind also unglaublich intelligent und können sie über langen Zeitraum einfach halten. FSME ist ja bei weitem nicht so verbreitet wie Borrelien.
Und jetzt ganz genau auf die Borrelien, was sind die Auswirkungen?
Die können ganz viele Auswirkungen haben, von Enzephalitis angefangen, also Gehirnhautentzündung. Was sehr viel ist, was die Borrelien sehr lieben, sind Gelenksflüssigkeiten, die Menschen Schmerzen haben. Es gibt Neuroparalyse, aber einen jungen Burschen mit Neuroparalyse kann MS-ähnliche Zustände herbeiführen. Also es ist immer wieder, dass man sagt, es hat jemand MS und wenn man dann genau hinschaut, können es auch Borrelien sein. Ja? Muskelschmerzen, also das sind eigentlich so die hauptsächlichen.
Ja.
Bis zu Sprachstörungen.
Wahnsinn.
Das kann alles möglich machen.
Kriegt man das wieder in den Griff, wenn man das hat? Wenn man da, oder?
Es hat Professor Klinghardt aus Amerika, der hat ein ganz tolles Konzept entwickelt, das nennt man einen Lime-Cocktail. Mhm. Und der ist, wird da, also die Borrelien, man macht ja in der klassischen Behandlung macht man Antibiotika.
Klassische
Antibiotika. Und da passiert, die ziehen sie zurück, die Borrelien können aber jederzeit wieder angreifen. Ja, können sie wieder holen und können dann wieder. Also es ist so, dass man Antibiotika-Kuren gemacht hat und dann trotzdem noch sagt, okay,
der die Ursache hat, trotzdem
nur, der hat nur immer Borrelien. Weil die das erkennen. Ja, und der Borrelien-Cocktail ist also so gemischt, dass du verschiedene Ingredienzien reintust, die Borrelien abtöten, die würden sie aber erkennen. Und jetzt wird das eingemischt in Sachen wie das trojanische Pferd.
Okay.
In Sachen, die Borrelien mögen und fressen. Also aufnehmen.
Ja. Ja.
Und dann zerplatzen sie.
Okay.
Eine Borrelientherapie auch in der Form dauert mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr. Mhm. Weil du hast dann irrsinnig Gefühl, die Borrelien haben einen starken Stoffwechsel, also dass den ganzen Müll dann praktisch im Körper, den du dann ausschwemmen musst. Ja. Also bis die wirklich sagen kannst, okay, jetzt ist jemand borrelienfrei. Das dauert. Es dauert, ja. Also die Menschen brauchen Geduld. Aber meiner eingeschränkten Sichtweise, sage ich jetzt einmal, ist das das Einzige, was wirklich auf Dauer
und Sinn macht.
Sinn macht, ja.
Ja.
Es ist aufwendig, weil es muss man jeden Tag neu mischen. Man muss ja da jede Menge Ingredienzien, die man miteinander mischen muss, jeden Tag zweimal aufschäumen muss, damit man das trinken kann. Es muss immer ganz frisch sein. Und du musst immer 5 Tage, dann wieder 2 Tage Pause machen, damit sie die Barillen nicht dran gewöhnen.
Okay.
Damit man da einen Rhythmus und sozusagen.
Ja. Und kann man das selber daheim mischen?
Das
oder
muss man daheim
das mischen. Das kann man selber daheim.
Da kriegt man das mit. Die ganzen Ingredienzien.
Okay.
Und das Ganze macht man dann mit einem Grapefruit-Soft, mischt man das Ganze rein, schmeckt auch sogar ganz gut. Es ist aufwendig, also man muss jeden Tag mindestens eine Viertelstunde hinsetzen, was das Ganze.
Aber ja gut, ich glaube, das macht man gern, oder? Wenn man weiß, es hilft dann und
ich wollte gerade sagen, was ist auch
keine Antibiotika nehmen, dann tut man das.
Also wir haben da.
Nimmt man das gerne in Kauf.
Also ich darf natürlich nicht sagen, man soll keine Antibiotika nehmen. Also weiterhin, wer auf Antibiotika steht, darf das natürlich selbstverständlich nicht mehr. Aber eine Möglichkeit, sagen wir so, ist der Barillencocktail.
Ich glaube schon, dass das Bewusstsein da steigt, weil natürlich ist es einfacher, dass ich Tabletten, ein Pulver oder sonst was nehme. Und
da das nutzt natürlich das gar nichts bei Barillen. Die hängen wirklich an den Flaschen dann, wenn sie Barillen haben, also Antibiotika-Flaschen. Das ist ein bisschen, hilft da gar
drum, nichts. Was ist eine Viertelstunde für die eigene Gesundheit? Ja. Und ich bin schon der Meinung, dass es immer mehr Leute zumindest bei uns gibt. Ich weiß nicht, was ihr da für Erkenntnisse habt.
Wir könnten noch eine Nacht arbeiten.
Ja, genau. Ja. Die wirklich sagen, okay, ich muss was tun, damit das wirklich.
Also, es wird jetzt so gut angenommen.
Ja,
also das wird immer mehr. Menschen sagen, okay, ich will nicht nur die medizinische, nur mehr Tabletten, sondern in dem.
Nein, wir arbeiten ja ganz viel in der Prävention.
Ja,
genau.
Weil es wird ja, und sind wir froh, dass es die Schulmedizin gibt, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, weil viele Dinge gibt, die man halt anders nicht in den Griff kriegt, und vor allen Dingen. Aber. Es wird halt meistens an die Symptome gearbeitet und nicht an die Ursachen.
Ja, genau.
Also du hast ein Symptom, man hat Magenschmerzen, dann arbeitet man, sagt man, mach das und jenes. Mhm. Wo die herkommen, das ist, eine Krankheit ist ja nicht unser Feind, sondern die zeigt nur auf, dass irgendwas nicht stimmt.
Das, was nicht in Ordnung ist.
Genau, dass irgendwas nicht in Harmonie ist. Und wenn wir uns da auf die Suche machen, und wir sind halt keine Ersatzteillager, wo man sagt, okay, jetzt mache ich das oder jenes. Mhm. Sondern das ist alles verbunden. Wenn ich heute zum Beispiel eine schwierige Kindheit gehabt habe, dann bin ich wesentlich anfälliger für Krankheiten als wie Menschen, die von vornherein schon stabil aufgewachsen sind.
So hört man ja immer öfters, nicht, dass sie das wirklich schon von früh an.
Vielleicht unbewusst, dass man das zuerst gar nicht, auf das denkt man ja zuerst gar nicht, dass vielleicht von der Kindheit weg schon ist.
Ganz viel. Ganz viel.
Ja, das.
Und wenn du halt zum Beispiel schaust, obwohl das verrückt klingt, wenn halt jemand eine Milchallergie hat, dann kann ich dir zu 100% sagen, dass er in seiner Kindheit ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt hat. Sei es jetzt negativ oder schwierig, dass die Mutter krank war oder weggegangen ist oder geschieden worden ist oder dass die Eltern sie nicht vertragen haben.
Mhm.
Also
echt?
Das kann man immer schauen, das funktioniert immer. Also es gibt immer einen Hintergrund, es gibt immer einen seelischen Hintergrund oder einen emotionalen Hintergrund hinter jeder Krankheit.
Ich glaube auch, dass da sehr viel von der Psyche daherkommt.
Ja, und ganz viel. Ja, also wenn ich halt dauernd Stress habe und emotionale Probleme, ist ja auch Stress, ist ja nicht nur Stress, sondern auch emotionale Probleme stressen mich. Und wenn ich da dauernd Stress habe, dann hat das Auswirkungen auf mein Immunsystem, auf mein Blut, auf alles. Hat auf mein ganzes System Auswirkungen. Aber um zurückzukommen zum Dunkelfeld. Im Dunkelfeld tropfen Blut, den wir sehen, der hauptsächlich vom Ohr abgenommen wird, weil da der Endstrom ist, kann man also unglaublich viel sehen. Eiweißbelastungen. Ja,
das war bei mir damals das Problem, auf die Zeit
zu kommen. Hast du viel Protein genommen, gell?
Ja, genau.
Ja, Proteinshakes und so.
Ja, genau, richtig. Und alles Mögliche im besten Wissen und Gewissen und ich darf gar nicht sagen, wie viel am Tag, aber zu viel.
Okay, zu viel auf alle Fälle.
Aber das waren richtige Klumpen damals.
Ja, also man hat nur mehr Klumpen gesehen. Und nachdem das Blut sich ja durch diese ganz feinen Kapillaren durchschwindeln muss
gell?
Kann sich das, also wenn du jetzt einen Erythrozyten anschaust, der ist ja rund.
Ja.
Und der muss sich verformen können wie so ein Biskotten, damit er durch die feinen Adern und Kapillaren durchkommt. Jetzt, wenn da 5 oder 6 zusammenhängen oder 10 oder 15, das nennt man Geldrollen, oder so viel Eiweiß drin ist, dann kann sich das nicht mehr verformen. Ja. Also es kommt im Alter zu Degenerationskrankheiten und leider Gottes schon immer früher. Nicht? Die Leute werden immer jünger, nicht älter. Also sie werden schon älter, aber Zivilisationskrankheiten werden die Menschen immer jünger.
Ja, genau.
Das ist einfach das Problem, das wir.
Aber hat das auch mit unserer modernen Zeit zu tun, mit der Ernährung und mit den Einflüssen? Also ich glaube, Ernährung ist der Hauptgrund, oder?
Einer der ersten Gründe. Aber dazu kommt wenig Bewegung, Stress. Ja. Die Menschen haben ja heute Freizeitstress.
Unglaublich.
Es muss ja immer was los sein, es muss immer Action sein, also mal hinlegen und ein Rohr geben. Oder sie sitzen vor dem Computer oder
Handy,
was auch immer. Das. Also es gibt keinen, der Entspannungsmodus wird immer weniger.
Genau.
Ja. Ja. Aber das Essen hat natürlich eine große Rolle und es ist immer ganz lustig, wenn mir dann jemand sagen, schau mal, wie dein Blut ausschaut, also wie schaut es mit Schweinefleisch aus. Und dann die Leute ganz entsetzt sind, dass die das jetzt nicht mehr essen sollen und werden dann. Für was lebe ich dann noch so ungefähr? Ja. Aber es ist halt, natürlich ist Fleisch in Ordnung, aber es sollte immer in Maßen verzehrt werden und vor allen Dingen, gerade eben, wenn du viele anschaust, die dreimal am Tag Fleisch essen, in der Früh schon ein Schinken mit Eier, Mittag Fleisch und am Abend dann auch noch irgendwas.
Also da kann ich wirklich gut mitreden, weil ich habe früher ähnlich viel Fleisch gegessen, also jeden Tag zumindest. Bin ja im Hotel aufgewachsen. Ja. Ich war auch dann über ein paar Jahre guter Besucher in unserer Bar, um es höflich auszudrücken. Und irgendwann, wie ich dann mit dem Sport begonnen habe, war ich damals beim Trainer, der auch gesagt hat, du musst einmal weniger Fleisch essen, keinen Alkohol trinken und. Dann wirst du schon sehen, dass das mit der Leistungskurve noch einmal besser wird. Und das kann ich nur unterschreiben.
Ja, also man muss ja nicht alles versorgen. Das macht ja auch keinen Spaß mehr, wenn du jetzt sagst, jetzt lebe ich nicht mehr ganz spartanisch. Unsere Formel, die wir unseren Leuten empfehlen, unseren Klienten, ist eine 80-20er-Formel. 80% vernünftig leben, raus aus dem Alltag, dieses Essen und 20% einfach auch Spaß haben dabei.
Ja.
Weil wenn ich heute, wir machen das, oder wenn ich dann in die Stadt gehe und habe mal Lust auf eine Torte und auf einen Kaffee mit Schluck, dann
machen wir das. Darf man kein schlechtes Gewissen haben.
Genau, aber im Alltag ist es nicht da.
Ja.
Also es wird nicht jeden
nicht
Tag,
jeden Tag
genau.
steht das bei uns auf dem Speiseplan. Ja. Ja. Viel Gemüse, wenig Zucker, wenig Alkohol, Nikotin, das kennt man ja, es ist eh nichts Neues.
Ist eh nichts Neues. Im Grunde genommen weiß man es ja ungefähr ein bisschen. Und aber wie ist das mit dem Weizen?
Naja, wenn du mit Glutenprobleme hast, dann ist nicht nur der Weizen, sondern ein Dinkel, Roggen. Also, meine, an erster Stelle steht schon der Weizen. Weil der Weizen Gluten verkleben halt, nicht? Dann siehst du ein Blut, dann wieder diese Verklebungen. Man nennt das Geldrollen, weil die Erythrozyten so zusammenwachsen, dass es, wenn du das anschaust, wie eine Geldrolle ausschaut.
Okay, ja genau.
Und dann gibt es Symplasten drinnen, das sind so, die schauen aus wie so scharfkantige Kristalle. Da geht man davon aus, dass die Stoffwechsel Zyklen nicht so in Ordnung sind. Also es muss jetzt nicht gleich eine Krankheit sein, aber es kann einfach der Stoffwechsel zu langsam ist oder eben da etwas nicht stimmt.
Aber ist es für einen gesunden Menschen egal, der Weizen, oder ist es generell besser, wenn man weniger Weizen isst?
Es ist ein Glutenverkleben einfach.
Ja,
das ob gesund ist oder nicht gesund. Und der es nicht verträgt, baut es halt nur weniger ab, wenn eine Glutenunverträglichkeit. Es ist ja erstaunlich, dass diese Gluten- und Laktoseunverträglichkeit immer mehr zum Tragen kommt. Aber wenn man bei Laktose ja sagen muss, dass die Laktoseunverträglichkeit haben, eigentlich die Gesunden sind. Weil wir sollten ja ab dem 6. Lebensjahr eigentlich keine Milch mehr zu uns nehmen. Eigentlich, ja.
Weil man, warum ist die ersten 6 Jahre okay?
Wie bei den Tieren, die werden gesäugt. Nicht? Schauen wir ein Tier, ob das, wenn es erwachsen ist, nur eine Milch trinkt.
Trinke keine Milch mehr.
Trinke keine Milch mehr.
Ja. Ich habe das Laktose. Ja. Also ich trinke schon ewig.
Und ab dem 6. Lebensjahr geht es um die Enzyme und um diese ganzen Sachen, die wir dann einfach nicht mehr so in dem Ausmaß haben. Und wir haben uns nur daran gewohnt, diese Dinge zu essen und zu trinken.
Ja, es wird aber auch oft so propagiert natürlich vor der Industrie.
Wo ist die
ganze
Werbung? Schau an, die Milchschnitten, wie gesund die sind.
Naja, und wenn du mal nach Japan gehst oder nach China, mittlerweile haben wir ja die Segnungen gebraucht vom modernen Leben und der gesunden Ernährung. Aber da gab es also wenig bis keine Milch.
Genau.
Ja. Und die haben Osteoporose zum Beispiel gar nicht kennt.
Ich habe zum Beispiel meinen Sohn.
Fremd. Und wenn wir sagen, da, wir müssen Milch trinken, damit du Osteoporose kriegst.
Nein, weil also jeder sagt, ist so gut wegen dem Kalzium, wenn die Knochen aufbauen, die denken,
das ist so ein Blödsinn.
Ja. Nein, so, wenn du mit da rennst, da sagen ich habe eine Freundin, da trinkt der Bauer ganz viel Milch.
Ja.
Ich habe meinen Buben zum Beispiel, wie der, ich habe den lang gestillt und dann natürlich steht man mal um eine Flasche und irgendwann kommt halt das Kakaoflaschel und das habe ich ihm nicht mit Milch, sondern mit Wasser gemacht. Mhm. Und meine Mama damals hat gesagt, bist du wahnsinnig mit Wasser, sage ich.
Schmeckt ja nicht.
Schmeckt ja nicht. Das sage ich, ja, aber mit Milch, weiß ich nicht, der war dann 3, 4, sage ich, mir kommt das halt, ich habe es nicht gewusst, dass es nicht richtig ist, aber ich habe gedacht, nein, das glaube ich, ist halt nicht richtig.
Man spürt es eh, gell.
Und habe es ja mit Wasser gemacht und geschmeckt hat es mal.
Naja, aber die Milch wird ja pasteurisiert und ich glaube, Kalzium ist ja sowieso hin bei 80 Grad oder 100 Grad, weiß ich jetzt nicht ganz genau mehr.
Okay.
Und da wird also dann so viel, ich weiß, aber da bin ich kein Experte, das künstliches Kalzium zugesetzt.
Okay,
verstehe. Also, das heißt, man spricht jetzt aber von der Kuhmilch.
Von der Kuhmilch.
Ja. Alles andere, so wie, naja, es gibt ja so viele tolle Alternativen.
Wir reden vom Säugetier-Eiweiß.
Ja, genau.
Grundsätzlich. Ja. Es gibt ja verschiedene Eiweiß, Pflanzen, Säugetier und normales tierisches Eiweiß. Gell? Was am meisten wir im Dunkelfeld sehen, ist Säugetiereiweiß.
Ja.
Also alle diese Milchprodukte, die aus säugenden Tieren kommen.
Okay.
Also Rind, Schaf, Ziege, Wild. Also das eigentlich säugt alles.
Genau, also Dinkelmilch, Hafermilch, das ist im Prinzip
Mandelmilch. Wobei Mandelmilch natürlich wieder ökologisch bedenklich ist, gell? Weil da so viel Wasser verwendet werden muss. Also es ist grundsätzlich schwierig in unserer Zeit.
Aber ich glaube wirklich zusammenfassend, dass die Ernährung da schon viel Schuld hat, dass das...
Die Ernährung ist die Nummer eins,
warum
das Blut verklebt ist, warum wir so viel Eiweißfelder drinnen haben im Blut und nachdem das Blut unter anderem auch für den Sauerstofftransport zuständig ist, kann man sich ungefähr vorstellen.
Natürlich verstehe ich schon ein bisschen Leute, die viel Stress haben, Arbeit haben, noch Kinder haben und dann sollten sie kochen auch noch, zweimal am Tag, frisch und alles Ding. Aber es geht halt trotzdem um...
Trotzdem geht es um die Gesundheit. Gell?
Genau.
Und wenn man dann krank ist, dann denkt man
dann
sich...
Dann relativiert sich vieles. Gell?
Ja, und dann im Nachhinein denkt man sich, hätte ich gemacht, hätte aber dann gemacht, ist es spät. Aber,
was natürlich, entschuldige, was auch noch eine große Sache ist, natürlich der Elektrosmog.
Ja.
Also wir haben überall jetzt die Segnungen vom 5G auch noch gekriegt. Ja. Die natürlich, und die Hände, die alle 8 Sekunden einen Richtfunkgas senden.
Ja, genau.
Also das macht mit den Menschen sehr viel. Und ich sage jetzt nicht, dass es in Zusammenhang steht, aber es ist schon erstaunlich, dass zum Beispiel die Zeugungskraft bei Männern so viel nachgelassen hat. Ja. Mhm. Die Samenqualität.
Okay.
Weil sie es einstecken, gell?
Ja. Und halt auch Elektrosmog macht da sehr viel aus und auch die Hormone.
Was kann man da dagegen?
Die im Fleisch zum Beispiel drinnen sind.
Elektrosmog kann gar nichts machen.
Ja, man kann es entstören. Aber das war jetzt ein ganz eigenes Thema wieder. Man kann ja.
Räumlich jetzt gesehen, ne? Weil wenn ich mich draus bewege.
Auch. Mhm. Elektrosmog sind ja, ist ja alles Impulse, nicht? Energie kann man immer überlagern. Okay. Aber das war jetzt eine ganz eigene...
Das ist eine eigene Folge.
Ja, da sitzen wir zusammen beieinander.
Aber zurückzukommen eben zur Dunkelfeldbehandlung, dass sie immer noch so unbekannt ist, im ganzen Land Salzburg, glaube ich, oder über die Grenzen hinaus, sind sie überhaupt die Einzigen, die das machen, oder?
Soweit ich will. Wenig. Es gibt schon noch 2 oder 3 andere, aber ich weiß gar nicht, wo die sind. Aber es gibt schon einige. Also in Deutschland ist es noch vielleicht mehr verbreitet als bei uns. Ja.
Ah ja,
weiß ich jetzt auch nicht genau, wer es hat in Deutschland, aber wir sind einer der wenigen, sagen wir so. Es gibt nicht sehr viele. Es wird einfach immer wieder von der Schulmedizin angezweifelt. Nicht?
Ja.
Und man sagt einfach, das ist kein Diagnosemittel, das ist das oder jenes nicht.
Aber gut.
Man kann es einfach darstellen, wenn man das Blut darstellt, sieht man einfach. Und wenn man sich an gewisse Dinge dann hält, wenn ich jetzt sage, okay, steige also ein bisschen vom Schweinefleisch runter, tue das oder jenes halt nicht mehr. Und die kommen nach 3 Monaten wieder und sehen, dass das Blut sich total verändert hat.
So ist
dann muss es eine Aussage haben, ob man jetzt daran glaubt oder nicht.
Genau, richtig.
Hat es eine Aussage.
Also ich habe es damals bei mir selber gemerkt, ich habe dann, glaube ich, mit grünen Korallenalgen und alles so Sachen zu mir genommen. Und ich habe aber auch gemerkt, wie der Körper entgiftet. Ja. Also ich habe das... Ich glaube, ich habe sogar einmal dann bei euch angerufen, weil ich bin Auto gefahren und habe plötzlich mich so unwohl gefühlt und habe mir gedacht, bist du narrisch jetzt, aber
ja.
Also man spürt das, ja.
Also Chlorella, Koriander,
ja, genau.
Sind da einfach gute Mittel.
Ja. Zum Glück ist sie auch besser geworden.
Ja, dann wolltest du noch was wissen über die...
Genau, also aktuelles Thema, sehr aktuelles Thema, nachdem ich vor kurzem mit meiner Tochter bei euch war, die Corona-Impfung.
Ja.
Jetzt weiß man, okay, da gibt es zwei geteilte Meinungen oder noch mehr. Wollen wir jetzt, natürlich kann man den Beipackzettel nicht durchlesen von der Impfung.
Kriegst du ja gar nicht. Kannst nur unterschreiben.
Ja, so.
Und du hast sicher, bevor du unterschrieben hast, ein halbständiges Aufklärungsgespräch gehabt.
Ja. Natürlich nicht.
Natürlich nicht.
Okay. Und ich war bei den Impfstrassen. Ja.
Aber das war eigentlich die Voraussetzung. Ja. Ne? Also es müsste jeder Arzt ein Aufklärungsgespräch machen.
Man muss natürlich auch sagen, das Problem ist, wenn man sich diese Beipackzettel oder wie auch immer durchliest, man versteht ja die Hälfte nicht, was drinnen steht.
Ja, und wenn
man Google noch fangen oder.
Wenn ich mir so Beipackzettel da lese, dann denke ich mir wieder, kalt immer die Krankheit, die ich habe, weil das die gesündeste von dem, was ich alles kriegen kann, was da drin steht.
Ja.
Das ist auch gut gesagt.
Was manchmal
war nicht schlecht.
Zwei Seiten drinnen, denke ich mir, ja, das ist eigentlich nur das Ungefährlichste, was ich jetzt selber habe.
Also ich bin auch Impfskeptiker, muss ich sagen, habe mich aber jetzt bei Corona impfen lassen, weil wir einfach da mit so viel Leid da haben und im Haus irgendwie.
Ja.
Aber es war halt die Entscheidung. Nur, was macht es mit unserem Blut? Was ist da eure Erfahrung?
Also ich bin, für mich selber kann ich es nur sagen, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie geimpft worden. Meine Eltern haben mich schon nicht impfen lassen. Ich bin nicht geimpft worden. Gar nichts. Ich habe noch nie eine Impfung gekriegt. Habe ein paar Jährchen am Buckel, bin noch nie krank gewesen, habe keinen Hausarzt, also ich bin eigentlich gesund. Aber ich bin nicht grundsätzlich gegen Impfungen, weil das eine ganz persönliche Entscheidung ist, die jeder treffen muss. Und was da abgelaufen ist jetzt mit diesen die Geimpften gegen die Ungeimpften und so, das war eigentlich einfach krank.
Gesellschaftlich wirklich
sehr bedenklich.
Gut ausgedrückt, ja.
Und was zur Impfung dort. Was zu dem ganzen Corona dazukommt, was wir im Blut natürlich auch sehen, ist diese unglaubliche Angst, die da geschürt worden ist. Angst vor der Impfung und Angst vor der Krankheit. Du hast da eigentlich aussuchen können, will ich Cholera oder wie Pest.
Ja, genau.
Ja? Also das
war immer mit Angst verbunden.
War immer mit Angst verbunden, ja. Und wir so viele psychische Panikattacken oder Ängste, die jetzt da sind, hat man früher, was wir sagen, nicht kennt.
Ja.
Also Kinder schon.
Ja. Kinder schon.
Kinder und was ich das ganz bedenklich
finde. Also
ich weiß, ich setze mich jetzt in die Nesseln. Was man Kinder gemacht hat, man hat sie zu Tätern gemacht. Man hat gesagt, du bist schuld. Und deine Oma, du darfst da nicht hingehen, weil sonst bist du schuld, wenn deine Oma Corona kriegt.
Genau.
Und stirbt. Und das ist einfach...
Das wird uns noch sehr lange begleiten, das Problem.
Eine Riesensauerei war.
Ja. Ja.
Dass man Kinder dermaßen belastet hat. Ja,
ja, das stimmt.
Das war einfach, sowas kann man.
Es ist auch für Omas und Opas, sage ich, dann auch nicht schön, wenn du deine Enkel nicht mehr siehst, was du vorher regelmäßig gesehen hast und wahrscheinlich hast aufpasst auf die und waren Wochenende da. Wir kennen es ja selber, wir waren auch Wochenende immer bei der Oma und wenn es dann auf einmal heißt, nein, jetzt nicht mehr, weil du wegen dem Corona und du kannst
weil
es anstecken.
Schuld sein, wenn
ja,
genau. passiert.
Ja. Aber die Menschen sind auch allein dran.
Denen kann ich es nur erklären, aber ein Kind versteht es überhaupt nicht. Das war es nur, ich bin gefährlich.
Genau.
Ich bin gefährlich für jemanden.
Das ist Wahnsinn. Ja.
Das war wenn man
sich
Wahnsinn.
Das auf der Zunge
ergehen lässt, im Nachhinein so,
dann weißt du einfach, was da mit den Kindern passiert ist und das wird uns noch lange begleiten.
Ja. Das glaube ich auch, vor allem man weiß ja nicht, was ist in die eigenen vier Wände dann wirklich abgegangen. Nicht?
Naja, und ich habe auch die bei mir Ausbildung gemacht, die ist Psychotherapeutin, Jugendtherapeutin in Kärnten. Die sagt, sie hat eineinhalb Jahre Wartezeit. Also man hat immer über Triage geredet im Krankenhaus, bei den Kinderpsychologen haben wir es. Ja.
Ja. Sie hat das eineinhalb Jahre. Jetzt warte mal so lange, dass du jetzt ein Problem hast.
Ja, das.
Aber ich glaube, das hat man gesellschaftlich immer ein bisschen zu sehr auf Seiten geschoben, die psychischen Probleme.
Ja, klar.
Und jetzt, das wird uns
wieder kommen jetzt voll.
Lang naja, begleiten. Sagt ja ganz offiziell auch die WHO, wie immer sie heißen, dass das enorm gestiegen ist.
Ja.
Also diese psychischen Probleme sind in der Corona-Zeit
massiv gestiegen.
Die Kinder haben keine Mimik mehr gesehen. Ja. Also es ist ja alles, die Kinder sind in die Schule gegangen, solche Wutzahlen mit 7 Jahren und die Lehrerin steht draußen mit einer Maske. Da hat die Kommunikation untereinander.
Das stimmt.
Es hat jetzt selber, es war das Distance Learning. Jetzt bei unseren Kindern haben das dann auch gehabt über 3 Monate dann. Ja. Also die haben sich da oft gar nicht mehr gesehen. Gell?
Ja, ja.
Du sitzt vor dem Computer, machst das Distance Learning.
Ja.
Dir fehlt das ganze Umfeld, deine Freunde, alles.
Aber dort, fehlt, genau, gell? Das hat man noch plötzlich das gemerkt, auch das Soziale fehlt. In der Pause.
Und wie sie dich gefreut haben, wie es wieder geheißen hat, darf man abwechselnd Schule gehen. Montag, Mittwoch, Freitag. Ja. Also das war, man darf nicht wieder Schule gehen. Das ist ja, aber jetzt, Mama, wir brauchen keine Maske mehr. Das ist ja jetzt nicht einmal mehr unter der Stunde.
Gell? Wir sind bescheiden worden, jetzt sind wir schon dankbar, haben wir die Masken aber da
total dürfen, bescheiden und man trägt alles mit und was vorher unmöglich war, sagt man, ja gut.
Okay, also sieht man, wie manipulierbar wir alle sind.
Ja, genau, und das ist eine ganze Gesellschaft.
Okay.
Aber was ist mit dem Blut wirklich, was hat das?
Na, was wir sehen drinnen, sind Fremdkörper im Blut, die wir so nie gesehen haben. Mhm. Die so sternförmig zusammenlaufen, also ganz verschiedene Formationen, die wir so nie gesehen haben. Was auch bei der Impfung, aber jetzt muss ich sagen, sehen wir auch bei Covid, dass die weißen Blutkörperchen kleiner sind, also die Lymphozyten, Granulozyten, die für das Immunsystem ganz wichtig sind, die sind kleiner und viel weicher, ja, so schnuddelig so, während die roten Blutkörperchen starrer werden, also auch kleiner sind. Das sieht man aber auch bei, wenn wer Covid gehabt hat. Aber ich kann beim Blut eigentlich, wenn man die Barbara das aufbereitet und ich dann reinschaue, kann ich fast immer, ich würde sagen, immer, aber sagen wir mal fast immer sagen, der ist geimpft und der ist nicht geimpft. Also man sieht das am Blut durch diese Fremdkörper, die drinnen sind, die man...
Durch die Impfung
sagt,
kommen.
Genau. Man sagt, das ist Grafenoxid, ich bin da kein Chemiker und kein Physiker, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob das stimmt. Viele Ärzte sagen, ja, das ist so, dass dieses Grafenoxid drinnen ist. Kann ich jetzt nicht unterschreiben, weil ich es nicht weiß. Ich sehe nur, Grafenoxid ist eine Art Metall.
Aha.
Ja. Ich sehe nur das, was drinnen ist, was wir früher so nicht gesehen haben. Von Menschen, die, wenn ich dann nachschaue, wenn ich dann sage, der ist geimpft, sagt er ja. Wenn ich ihn frage, dann sind sie geimpft, sagt er eigentlich immer ja. Oder
also es ist,
wir sehen es nicht drinnen, dann ist er halt nicht geimpft. Während die Verklumpungen und diese Veränderungen von roten und weißen Blutkörperchen, also auch bei durchgemachter Krankheit ist.
Okay.
Aber wir haben noch keine Langzeitstudien. Nicht?
Ja.
Wir wissen jetzt nicht, wir wissen, dass das, die Covid gehabt haben, das wieder verschwindet.
Mhm.
Wir wissen aber nicht, verschwindet diese Fremdkörper aus dem Blut nach einer gewissen Zeit. Ja. Bei Moderna ist ja auch drinnen gestanden, dass die weißen Blutkörperchen dezimiert werden, das steht im Beipackzettel. Ja.
Okay.
Aber sie so innerhalb von so und so vielen Stunden sie wieder erholen sollen.
Das weiß
ich nicht. Ich würde sagen, wir sehen weniger weiße Blutkörperchen drinnen. Und das
heißt, das dauert länger, bis sie
es
wieder aufbaut?
Das dauert länger, bis sie das wieder aufbaut, ja.
Mhm. Okay. Ist das bei allen Impfungen so gewesen? Also bei allen Impfstoffen?
Nein. Nur das erste Mal, ja.
Okay.
Das erste Mal, dass man das sieht. Ja. Das.
Okay. Und was kann man dagegen machen?
Na, es gibt verschiedene Pflanzen, Phytotherapien. Also Therapien ist ja Phyto, ist ja keine Therapie. Also Pflanzenmittel, sagen wir mal so, wie Baikalhelmkraut, wie Quercetin, glaube ich, heißt das, gell? Ja. Quercetin, sind alles so Pflanzen, die also diese Sachen wieder aufsaugen oder auflösen. Ja. Man hat da viele Studien damit gemacht, auch von der Erfahrung her ist es so. Es wird besser.
Und wie lange dauert das so? Bis sie das wieder, das Blut wieder komplett reinigt oder gesund ist oder dass man das nicht mehr sieht?
Haben wir auch noch keine Langzeitstudien. Okay. Ja. Also es fängt jetzt erst langsam alles an, das kann ich dann in einem halben Jahr kann ich da wahrscheinlich mehr sagen.
Kommen wahrscheinlich wöchentlich neue Erkenntnisse
dazu. Und es kommt auch immer wieder darauf an, wie viele Impfungen hat der schon. Ja.
Das wird natürlich ein wesentlich sein. Genau.
Oder drei Impfungen. Ja. Also viele sagen ja, erste und zweite Impfung verkraftet das Immunsystem und noch ganz gut. Und dritte Impfung soll das dann schon sehr schwierig sein.
Dann ist man geboostert.
Genau, das ist.
Und Fakt ist ja, dass trotzdem die Leute Corona kriegen.
Ja.
Das kann ja jetzt niemand mehr abstreiten, dass also vor Corona nicht schützt.
Man sagt nur, denn der Krankheitsverlauf ist milder.
Ja, also wir haben auch Corona gehabt, wir haben jetzt ohne Impfung auch keinen so schweren Verlauf gehabt. Also als jetzt gesagt wird, um Gottes Willen, das ist also jetzt wahnsinnig gefährlich oder sonst irgendwas.
Aber da hört man so viel Widersprüchliches, ja. Woran liegt das dann? Einfach wahrscheinlich grundsätzlich am Immunsystem.
Grundsätzlich bin ich drauf. Ja. Wenn ich jetzt grundsätzlich schon einmal mit Schindler da drin habe, mit meinem Körper, dann wird, oder Vorerkrankungen habe, dann wird es natürlich schwieriger sein, wenn ich jetzt schon Asthma habe oder so. Aber für einen gesunden Menschen ist Corona kein Spaziergang, aber auch nicht so wahnsinnig gefährlich.
Und wie seht ihr so diese Long-Covid-Sachen dann, die jetzt dann so fortlaufen kommen?
Naja, was wir feststellen ist im Blut, dass immer mehr, oder was man hört, nicht nur was wir feststellen, sondern was man hört, ist Hepatitis, dass immer wieder mehr wird Herpesviren als hinten nachkommen. Epstein-Barr ist ja auch Herpesvirus, pfeiferisches Drüsenfieber, das sind alles so Sachen, die eher jetzt da nachkommen. Ja, ja. Wo man jetzt sagt, oder eben Geschmacksverlust.
Ja.
Aber es ist schwierig, weil man alle keine wirklichen Sachen haben und sagen, okay, das hört, wenn ich das mache, dann passiert das, sondern wir experimentieren halt, die Medizin experimentiert auch.
Genau, so nicht.
Nichts, was du jetzt sagen kannst. Was auf alle Fälle gut ist, ist viel Bewegung an der frischen Luft, rausgehen, gesunde Ernährung, runter von vielen Eiweiß, Rauchen aufhören, wenig Alkohol, aber da sage ich nichts Neues. Das waren also die Sachen. Ja.
Da möchte ich nur einwerfen, dass das bei uns in Obertauern zum Beispiel dann im Sommer sehr gut geht. Da hat man Ruhe, die Höhe, die gesunde Luft und eine gute Ernährung.
Genau. Und was gut war, wenig vor dem Computer sitzen, das Handy einmal daheim lassen, dass man wenig Strahlen abkriegt, dann haben die Leute relativ gute Chancen, also auch von Long-Covid wieder runterzukommen.
Ja, das...
Also Long... Ja... Long-Covid impliziert ja im Satz, also im Wort drinnen, dass es was ist, was langen Zeitraum einbaut. Und das haben wir ja noch nicht. Wir haben halt noch keine Erfahrungen, wie das in einem halben Jahr oder in einem Jahr ausschaut. Ja.
Aber es wird sicher, es ist, aber auch das wieder so unterschiedlich. Nicht? Bei einem, weil du Geschmacksverlust gesagt hast, das hat bei anderen Kleider noch eingesetzt, bei anderen später. Wir haben einen Bekannten rum, bei dem hat es überhaupt ein ganzes Jahr fast gedauert, dass er keinen Geschmack gehabt hat. Also das ist,
ich habe keinen Hunger gehabt. Also ich habe 6-7 Tage überhaupt nichts essen können. Da hat man graust vom Essen, wenn ich noch daran gedacht habe, aber nie einen Geschmacksverlust oder sonst irgendwas gehabt. Das war dann vorbei, nach einer Woche habe ich wieder gegessen und die Geschichte war gelaufen. Der Kreislauf war natürlich ein bisschen bedient, aber das war auch durchs Nicht-Essen.
Viele klagen ja davon, dass sie bei diesen Symptomen auch durch plötzliche Müdigkeit tagsüber leiden, dass einfach so richtig schlapp und...
Epstein-Barr angesprochen, der hat diese Müdigkeit.
Ah, das ist das?
Ja.
Okay.
Das ist immer... Ja, und wenn natürlich meine weißen Blutkörperchen nicht so optimal sind, die Sauerstoffversorgung nicht optimal ist, und das hat natürlich Covid auch alles gemacht.
Ja.
Man sieht das schon im Blut auch, dass sich da vieles verändert hat, eben wie die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperchen.
Wenn wir jetzt nochmal kurz unsere, weil man kann nicht davon ausgehen, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer das schon so gut wissen, warum braucht man die roten und weißen Blutkörperchen?
Die weißen Blutkörperchen sind für das Immunsystem zuständig und die roten Blutkörperchen sind Blut. Sind die Körperchen, die im Blut sind, die sind einfach, die den Sauerstoff transportieren und so weiter und so fort. Die sind ja, sollte jedes einzeln sein und die stoßen sich normalerweise auch gegenseitig ab. Ja? Und wenn das eben nicht mehr geht, weil sie verklebt sind, dann ist einfach der Sauerstofftransport und kann auch zu Thrombosen führen natürlich.
Ja.
Wenn man das so verklebt ist.
Und wo ist die Gefahr, wenn ich zu wenig Weiße habe, dass so einfach...
Das Immunsystem ist schlecht.
Genau.
Ja.
Und da werde ich natürlich anfälliger für alles andere.
Anfälliger für alle Krankheiten, die auf mich zukommen. Und kann auch mit Krankheiten schlechter umgehen.
Ja, genau.
Das ist Problem dann.
Okay. Unerwartet.
Aber wie gesagt, ja. Kopfschmerzen, Long-Covid kann man auch mit Kopfschmerzen, haben viele Menschen auch Erschöpfung, Atemnot, Thrombozyten, aber das ist auch Thrombozyten oder Thrombosen können aber auch durch die Impfung entstehen,
mhm. hat man genau.
ja oft genug ja. gehört. Ja. Also ist ja, beide schwierig.
Beide schwierig, es muss, ja, glaube ich, wirklich, wie wir vorher gesagt haben, jeder für sich selber entscheiden.
Ja.
Was ich mache und was passt zu mir am besten.
Und es ist einfach sicher nicht damit getan, dass man Menschen halt zwingt, sie was in ihren Körper einspritzen ja. lassen, was sie nicht wollen. Ja. Weil auch das macht wieder Stress. Und ich muss auch dazu sagen, man hat die Menschen mit diesen ganzen Covid-Geschichten im Stich lassen. Ja? Also ich habe ja selber Covid gehabt und ich habe dort, es interessiert mich jetzt, was die sagen.
Mhm.
Habe ich dort angerufen, 14, 15, 50 glaube ich.
Ja, gesagt, genau, 14, 50.
Also erstmal bin ich mal eine Stunde in der Warteschleife gehängt. Also wenn es ja, schlecht geht, ist das schon mal ein Wahnsinn. Ja? Gut, dann habe ich endlich bei ihm dran gehabt und dann habe ich gesagt, ich, also, ich bin positiv, ich habe einen PCR-Test gemacht, was soll ich jetzt tun? Ja. Er hat gesagt, gar nichts. Legen Sie ihn nieder, trinken Sie viel und wenn es Ihnen ganz schlecht geht, dann rufen Sie noch die Rettung an. Das war die Aussage. Ja?
Das ist natürlich ein
okay,
Wahnsinn,
ja. Jetzt lebe ich in einem Verbund, in einer Familie. Ja? Wir haben es zwar dann eh alle gekriegt, aber wir sind eine Familie. Ja,
ja, genau.
Mit einer Großfamilie nur dazu. Wo jeder auf den anderen schaut. Ja?
Wenn du dann allein bist.
Und jetzt bist du ganz allein. Ja? Und du bist, was weiß ich, 70 oder 80 Jahre alt. Und du lebst da ganz allein. Was passiert? Du kriegst Angst.
Genau.
Und Panik. Ja, und was natürlich. Passiert, wenn ich Angst und Panik kriege? Ich kriege keine Luft mehr.
Ja, genau.
Ja? Und ich kriege alle Zustände. Ja. Und dann sind die Leute ins Krankenhaus gekommen, voller
Bank. Genau.
Man hat sie einfach allein lassen. Ja. Das ist kein Arzt gekommen, es hat sich keiner um die gekümmert. Ja. Einzig die Polizei, die hat gleich und hat gefragt,
schau, ob du daheim bist.
Ob wir daheim sind. Mhm. Ja.
Ja, also das stimmt. Das
und
ist
da hat man die Menschen wirklich komplett im Stich lassen. Und
ja.
das, glaube ich, hat zu vielem geführt, was da dann passiert ist. Dass die Menschen einfach Angst gehabt haben. Man
Angst
hat ja die Angst so geschürt
auch. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Und vor allem auch dann auf beiden Seiten. Und deshalb haben sie auch die Fronten und so verhärtet.
Ja.
Die Impfgegner zu den Impfbefürworter. Und viele haben sich dann selbst auf die Reise gemacht und haben in Google gesucht und sich da Informationen wahnsinniger Art und Weise geholt. Gesellschaftlich wird das sicher eine Herausforderung für die nächsten Jahre.
Ja, das wird eine volle Herausforderung. Und man hört einfach nicht auf. Es weiß ich schon. Mir weiß, keiner von uns weiß, was im Herbst kommt. Jetzt liegt schon wieder die Killer-Variante.
Ja,
es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los, die Menschen immer in Angst und Schrecken zu versetzen. Ja.
Und dieses Ungewisse.
Und diese Spontanität geht total verloren. Jeder ist geschreckt, jeder schaut. Und das ist einfach, und das wissen wir da, wenn wir Angst haben, dass Angst im Immunsystem übersetzt, der Menschen krank macht, das ist ja nicht wirklich eine neue Erkenntnis.
Das stimmt.
Die wissen wir jetzt schon lange.
Ja.
Ja. Und
aber jetzt hat man es ja wirklich fast flächendeckend über den ganzen Erdball gemacht.
Ja, ja.
Also das war
schon
wirklich
unvorstellbar.
Viel des Guten, gell?
Unvorstellbar. Wir haben, nun kennen wir ja das Kiewer-Institut ein bisschen, aber was kann man noch jetzt noch sagen, was bietet sie alles an? Weil ihr macht ja nicht nur die Dunkelfeldbehandlung, ihr macht ja noch viel mehr.
Genau. Ich habe es am Anfang schon ein bisschen erwähnt, wir machen ganz viele Seminare. Also es gibt eigentlich kaum ein Wochenende, wo ich nicht ein Seminar mache, sondern ganz seltene Wochenende. Wir bilden aus in die schamanischen Heiltraditionen, wir bilden aus in Kinesiologie, dann in psychoenergetische Kinesiologie, wo wir also im Hologramm arbeiten, Psyche, Körper, Geist, Seele, die Dinge gehören ja grundsätzlich zusammen. Da machen wir Ausbildungen, in Wirbelsäulentherapien in Dornbreuß. Wir machen Ausbildungen in Massagen, Fußreflexzonen. Also die Silvia, ich habe ja das Kiewer-Institut mittlerweile abgegeben. Das macht jetzt die Silvia, meine Tochter. Und die hat viele Ausbildungen, eben gerade auf dem Bereich wie Massage, Fußreflexzonen, Gesichtsmassagen, die sind also ganz, ganz toll nach den vier Elementen. Was machen wir nur?
Das spürt man ja schon jetzt richtig.
Wie lange dauert so eine Ausbildung oder so ein Seminar, wenn man jetzt sagt, zum weiß ich nicht, zum
Kinesiologen
oder Kinesiologen also oder die, so.
Also es gibt verschiedene Ansätze. Wir machen auch den Präventivgesundheitstrainer. Mhm. Da gibt es immer bestimmte Ausbildungsreihe, die du machen musst, und das kann man sich einteilen. Das kann ich in einem Jahr machen, ich kann es aber in 3 Jahren machen.
Okay.
Weil ich kann mir die Module selber praktisch aussuchen, okay, und ich kann sie mir selber zusammenstellen. Ja. Mhm. Wir machen Ausbildungen in multidimensionelle Tiefenerinnerung. Das ist also Dinge, die nicht in meinem Bewusstsein sind, aber trotzdem eine sehr große Auswirkung auf mein Leben haben. Ja.
Also im Unterbewusstsein.
Im Unterbewusstsein. Und das Neueste, so neu ist es also gar nicht mehr bei uns, machen wir auch schon 3 Jahre Epigenetik. Epigenetik ist die Lehre von der Vererbung, aber nicht nur über die Genetik, sondern über die Erfahrungen, die unsere Ahnen gemacht haben. Also so von der Wissenschaft her beschäftigt man sich schon länger damit, aber jetzt wird es immer mehr in den Vordergrund und in den Fokus gekriegt. Also alles, was meine Ahnen erlebt haben, hat Auswirkungen auf mein Leben.
Mhm.
Also wir machen, was dazu passt, ist die chinesische Astrologie.
Mhm.
Chinesische Astrologie sagt praktisch, hat nichts mit dem zu tun, ob du ein Stier oder Witter oder sonst irgendwas bist, sondern in welcher Beziehung steht meine Ahnen?
Okay.
Wo haben meine Ahnen noch ungelöste Konflikte hinterlassen, die in den Generationen weitergingen?
Und wie werden die vererbt? Genetisch oder?
Diese Geschichte ist noch nicht so ganz klar, wie es vererbt wird, aber es geht praktisch über die Genetik, aber eben auch über die Erfahrung geht es weiter.
Ja.
Wenn man es jetzt gibt zum Beispiel, es hat im Zweiten Weltkrieg in Holland diesen wahnsinnigen Hunger gegeben. Ja?
Mhm.
Da hat man ja die Zufahrten für Lebensmittel hat man ja gesperrt gehabt, gesperrt. Und da gab es ja nichts mehr. Und Frauen, die damals schwanger waren, haben Kinder auf die Welt gebracht, die sehr, sehr klein waren und halber verhungert. Also diese Studien hat man jetzt vor ein paar Jahren einmal gemacht. Und das Spannende war, dass diese Kinder, ja, alle fettleibige Kinder dann auf die Welt gebracht haben.
Aha. Also als Schutzfunktion irgendwo sozusagen.
Genau. Also obwohl diese Kinder, die da auf die Welt gekommen sind, mit dem Krieg überhaupt nichts mehr zu tun gehabt haben. Also das war eine Generation später.
Ja, okay.
Aber man gibt es doch weiter.
Und man hat diese Information, die über einen Informationsfluss geht, diese Information hat man weitergegeben. Man muss
das verstehe, ja klar, ist die Verbindung.
Okay. Was ansammeln. Ja. Ja. Man hat da viele Studien gemacht und auf der anderen Seite ist es ja auch logisch, weil wenn man Erfahrungen nicht weitergeben müssen wir jetzt mal wieder von vorne anfangen.
Ja, genau.
Also,
richtig, also wir geben ja auch die positiven Sachen irgendwo weiter.
Genau, wir sollten jetzt mal wieder von Neuem anfangen. Ja? Also diese Erfahrung, wie genau das transportiert wird, kann ich da jetzt nicht sagen, aber Epigenetik ist einfach jetzt sehr interessanter. Und da geht es immer um Trauma und Chance, sondern ich kann traumatische Erfahrungen kriegen, aber ich habe natürlich auch die Chance, die Erkenntnisse meiner Ahnen weiterzugeben.
Und ins Positive umzusetzen.
Ja, genau. Ja, aber auch positive Erfahrungen auch kriegen.
Genau so.
Also das ist ein sehr spannender Zweig, wo die Forschung noch sehr in die Kinderschuhe steckt und wir auch da sehr für uns damit beschäftigen und machen. Mhm. Wir machen viel Vorträge über verschiedene Krankheitssymptome oder was auch immer, oder über jetzt zum Beispiel Zirbeldrüse ist eine interessante Geschichte.
Okay, okay. Dritte Auge, sagt man dazu.
Und da gibt es wieder einen Vortrag dann. Wir machen Ausbildungen noch. Was machen wir noch?
Das ist ja schon
so viel.
Ah
ja, genau. Unser Hauptzweig ist die Aufstellungsarbeit.
Okay. Also ganz kurz erklärt nochmal.
Familienaufstellung, sagt er was.
Ja, der Begriff sagt mir was, aber ich habe mich da nie sehr...
Es gibt verschiedene Zweige, wie wir aufstellen. Das ist eben diese Ahnenaufstellung.
Ein bisschen ängstlich fast.
Die Ahnenaufstellung, wo man schaut, was war bei den Ahnen, ja, was ist da im Argen gelegen. Und wir machen normale Familienaufstellung. Normale Familienaufstellung heißt, meinen Platz in der Familie einzunehmen, der mir zusteht.
Mhm.
Ja, was einfach klingt, aber was nicht so ist. Wir spüren die Defizite in der Familie. Ja, wenn deine Mutter zum Beispiel, nur ein Beispiel, ihren Vater sehr früh verloren hat, ja, dann ist ein Defizit in der Familie, es fehlt was. Und Kinder versuchen, diese Defizite auszugleichen. Ja. Mhm. Also so kurz gesagt
jetzt. Ja, klar. Okay, verstehe.
Diese
ja.
ganzen, wir machen auch Organisationsaufstellungen, mhm. wo man schauen kann, wo liegt eine Organisation, ist ja nur so gut, wie die Menschen sind, die in der Organisation sind. Und du gibst dir ja nicht, wenn ich jetzt zu dir zum Beispiel in den Betrieb reingehe als Angestellter, dann gebe ich meine Probleme ja nicht an der Garderobe ab.
Ja, klar.
Ja. Und da kann man dann schauen, wie wirkt sich das auf die Organisation aus. Ja? Und das Problem ist immer der schwächste Teil in der Kette, ja? Wo man dort ansetzen muss.
So heißt es ja im Sprichwort, nicht die Ketten.
Ja, also gut, ja. Und da, das ist Familienstellen, dass man dann schaut, okay. wo sind diese Verschiebungen im Familienbild oder in der Organisation. Ich arbeite mit drei großen Hotels auch. Wo wir schauen, wo diese Schwachstellen sind, warum verschiedene Dinge eben nicht zu klappen. Und es liegt immer, und traue ich mir zu 100% im zwischenmenschlichen Bereich.
Okay.
Menschen miteinander. Und man sagt ja, altes Sprichwort sagt, der Fisch stinkt beim Kopf.
Ja, genau. Ja, ja das ist da richtig. Das stimmt.
In der Führungsebene, was verändert wird, dann verändert sich das Ganze.
Das stimmt.
Für
das
alle Leute. Ja. Dann machen wir noch Märchenaufstellung mit Kindern. Leider Gottes kennen die Kinder immer weniger Märchen, was so wichtig war.
Okay.
Und Märchen sind ja sehr archaisch.
Nicht? Bedeutet?
Das heißt, also ursprünglich, also das sind was Altes, das transportiert. Mhm. Und wenn ein Kind halt ein Märchen erzählt, dann kann man über die Familie schon sehr viel sagen.
Okay.
Was läuft in der Familie? Also.
Hat man ein Kind beim Einschlafen alte Märchen vorgelesen?
Früher, leider sozusagen. Gottes, heute nicht mehr. Heute kommen die Kinder zu uns mit Fernsehserien. Mhm. Aber auch das geht. Aber Märchen waren einfach sehr schön und es ist ganz interessant, wenn ich mit Kindern arbeite in der Gruppe und es erzählen dreimal zum Beispiel Hänsel und Gretel, dann kriegst du drei Versionen.
Ja. Das ist schon so viel.
Nein, weil jedes was anders aufnimmt.
Also jeder versteht so anders. Ist.
Jeder, okay, jeder hat eine andere Resonanz drauf. Mhm. Ja. Ein Kind, das eingebunden ist in der Familie, wird wahrscheinlich weniger mit Mutter und mit denen zu tun haben, sondern eher eben, die bringen dann den Schwan, der die Hänsel und Gretel dann wieder übers Wasser gefahren hat, der Nächste hat das noch nie gehört zum Beispiel. Ja. Es ist so ganz verschieden.
Unterschiedlich.
Obwohl das Märchen immer gleich ist, siehst du, was die Kinder aufnehmen davon. Ja. Wir lassen uns dann erzählen und da kann man dann da hören, was ist für die Kinder wichtig gewesen aus den Märchen. Ja.
Was ist hängen geblieben? Wahnsinn.
Und eine sehr überschwängliche, liebevolle Erziehung kann für Kinder manchmal zu viel sein.
Zerdrückend.
Ja. Also ich kann ein Beispiel erzählen, was sehr interessant war. Ich habe zwei Kinder gehabt, die sehr schwer erträglich waren, weil sie einfach nie Grenzen gesetzt gekriegt haben. Mhm. Ja. Also alles tun dürfen. Und wenn die Mutter einmal ein lauteres Wort gesagt hat, hat sie sich fünfmal entschuldigt nachher dann, dass sie jetzt. Also die Kinder waren unerträglich. Ja. Und sind natürlich dann im Kindergarten gemobbt worden. Dann in der Schule gemobbt worden, ja, keiner hat es ja getan. Und hat das Kind Schneewittchen aufgestellt. Und wir besetzen dann diese Märchenfiguren mit Familienmitgliedern.
Mhm. Okay.
Dass man sieht, was für einen Platz hat jeder.
Ja.
Ja, und dann hat das Kind die böse Stufen hat da als Mutter aufgestellt. Die Mutter ist verfallen auf ihren Sessel. Ja. Ja.
Die Mutter ist da dabei gesessen? Also man ist als Mutter dabei, ja?
Nein, im Nachhinein.
Ah, okay,
dann stellen wir das dann auch bei den Kindern, dass die allein sind. Warum? Weil das Kind überfordert war.
Ja.
Es war heillos überfordert, mit dem einfach nie gesagt zu kriegen, das geht nicht.
Ja. Ja, dabei brauchen Kinder Grenzen.
Kinder liebevolle Grenzen,
genau.
Aber du auch mal entschiedenes Nein und dabei bleiben und sagen, die Kinder vielleicht nicht so begeistert sind.
Ja, glücklich, meine Tochter hat mir ein Bild gemalt, dann hat es eingeschrieben, liebevolle Strenge.
Sehr gut. Also das heißt, du hast viel richtig gemacht.
Ja. Aber ja, das ist interessant. Also,
da
ihr macht es
Angstaufstellungen.
Angstaufstellungen.
Mit Ängste, wo kommen die her?
Das wird jetzt auch explodieren. Ha?
Und eben astrologische Aufstellungen.
Okay.
Dass wir jetzt schauen, aus welchem.
Das ist schon relativ.
Es ist viel. Also, das Kiel-Institut hat viele Bereiche und wird gut weitergetragen, wie wir gehört haben.
Haben wir gehört, ja.
Also bei so vielen interessanten Themen muss ich schon mal davor warnen, dass wir uns vielleicht nur einmal treffen. Gibt es ja wirklich viele interessante Sachen.
Also man kann sich da wirklich einen ganzen Nachmittag
und ja, was wir auch noch machen, ich hätte jetzt bald vergessen, was ja total interessant ist, ist Feng Shui-Ausbildungen.
Ja,
in Feng Shui.
Feng Shui-Ausbildung.
Das hat Herr Schmidt, also der Georg, mein Lebensgefährte, der hat seine Ausbildung in Malaysia gemacht und in China.
Okay.
Also so das Ursprüngliche und okay, nicht das Schönwetter-Feng Shui, sondern wirklich das, um was es geht.
Das ist auch sehr interessant. Weil das ist ja auch so modern irgendwie geworden, nicht? Feng Shui.
Ja, aber leider Gottes zu modern. Man hat das genau alte, das, um was es verloren eigentlich wirklich geht. Ja. Heute steht da irgendwie eine Blumenvase ins Eck und dann hängst du Lampen drüber und eine Spiralen und das war's.
Genau.
Aber das hat ja so viel mit den Menschen, die da drinnen leben, zu tun. Ja. Wie geht die, wie ist die Energie im Ausgleich zwischen den Bewohnern, zwischen den Gästen, wie du sie hast, und zwischen dem Umfeld? Ja.
Das ist einem so interessant.
Wie wirkt das Umfeld?
Ja.
Nicht nur das Haus, sondern wie wird das Umfeld aufs Haus ein? Ja.
Genau, da auch nochmal die Verbindung genau gleich zu unserer ersten Folge, der Hype um Yoga, wo man sagt, jetzt macht einer einen 14-Tages-Kurs irgendwo und sagt, ich bin ein Yoga-Mentor, genau, das ist bei Feng Shui. Also das geht dann leider oftmals zu verloren.
Ja. Weil also es wird dann irgendwie modernisiert.
Genau.
Irgendwie in eine Schablone eingepresst, aber das hat keine Auswirkungen.
So ist es.
Also
es,
wenn man Feng Shui macht, dann einfach wirklich so diesen Ursprung,
und
das
hat, Ursprung.
Das hat ja, ist ja nichts jetzt, was in China oder in Malaysia jetzt was Modernes ist, sondern es ist ja tausende alt.
Ja, genau.
Und wenn du heute in Hongkong schaust zum Beispiel, da steht ein Haus, ja, das hat in der Mitte auf einmal ein Riesenloch, weil da die Energie
wirklich
durchkommen kann, weil das genau das ist, was das braucht. Und da kannst du also schauen in China oder in Hongkong oder in Indien, da heißt Shasavastra, wie die sich dann noch richten. Ja? Und wenn du jetzt Hongkong anschaust, das ist ja wirklich eine boomende Metropole gewesen.
Ja. Ja?
Finanzplatz, Umschlagplatz. Und
ja,
die haben alles nach Feng Shui ausgerichtet.
Mhm.
Aber nicht nach modernem
Kurzfassung,
sondern wirklich traditionell.
Sehr interessant.
Genau.
Zum Abschluss vielleicht ein paar Worte von dir, was du jetzt in Zeiten oder in unruhigen, turbulenten Zeiten wie diesen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Das wieder auf sich selber hören. Was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Ja.
Weiß das ja jeder, der auch, das auch die
was. Wenn ich mir die Mühe gebe oder mir die Zeit gebe, einmal in mich einzuhauen und einmal zu spüren, was tut mir wirklich gut und nicht einfach auf jeden Zug aufspringen.
Mhm.
Der kommt, dann wird es uns wahrscheinlich als Gesellschaft auch
besser
gehen, glaube ich halt. Ja. Und dass wir nicht immer nur aufs Gesundheitssystem, auf die Regierung horchen und hoffen, dass die uns retten. Sie werden es nämlich nicht tun.
Ja.
Da bin ich mir ganz sicher.
Am Ende des Tages muss jeder für sich selber schauen.
Jeder für sich selber einstehen und schauen. Und dass einfach auch diese Spaltung, die jetzt in der Gesellschaft da ist, dass das einfach wieder ein Ende nimmt.
Ja.
Einfach wieder aufeinander
Normalität
zugeht. Also ich würde mich nie impfen lassen, aber ich habe überhaupt nichts dagegen und ich hätte jetzt nie ein Problem mit jemandem, der sich impfen lässt. Also für mich kommt es nicht in Frage, aber das ist meine persönliche Einstellung.
Genau.
Ja.
Das hat aber auch viel mit der Wertschätzung dem anderen gegenüber zu tun. Ne?
Selbstverständlich. Ja. Es muss jeder für sich entscheiden und sagen, okay, den Weg gehe und dann ist das für mich in Ordnung. Also wir haben auch überhaupt nie ein Problem in der Praxis oder in den Seminaren. Wir sagen natürlich die Menschen, sie sollen, also wir verlangen auch, dass sie sich testen.
Mhm.
Das ist auch etwas, was ich finde, was notwendig ist, auch dem, als Respekt dem anderen gegenüber.
Genau.
Und wir testen uns auch laufend, jede Woche 3-4 Mal, damit wir eben niemanden anstecken, der zu uns kommt. Das ist einfach eine Notwendigkeit, aber alles andere, denke
ich, muss jeder für sich selber entscheiden.
Für sich selber entscheiden, ja. Und auch wieder Respekt und Achtung und einen anderen Umgangston, das war eigentlich schon ganz nett.
Absolut.
Wenn wir das wieder hätten.
Ja.
Dann erhoffen wir uns die Zukunft.
Das erhoffen wir uns in der Zukunft.
Und Gesundheit.
Ich glaube, wir leben es. Und ja, darf man wünschen, dass das wieder mehr wird.
Vielen herzlichen Dank für dein Kommen. Also
gerne.
Das Gespräch war sehr interessant und darum gäbe es ja noch viele interessante Themen dazu.
Gibt es noch viele, ja.
Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit natürlich weiterhin und wir werden uns auch sicher bald wiedersehen.
Nachdem ich 127 Jahre Habe ich noch Zeit.
Ist noch ein bisschen was. Hast du noch viel
haben
vor?
Wir noch Zeit.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. Ich danke auch. War schön.
Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf Apple Podcast, Spotify und allen weiteren Plattformen. Gerne können Sie uns auch Ihre Wünsche und Anregungen darüber mitteilen.
In unserer nächsten Folge dreht sich alles über den Beauty-Trink mit Tiefenwirkung, Hyaluron. Wahre Schönheit kommt von tief innen. Feuchtigkeit macht den Körper lebendig und strahlend.
Wir begrüßen und sprechen mit Geschäftsführer Dr. Henning Jüchter von der Firma Proceanis, ein Pionier und mittlerweile Erfolgsprodukt aus der wunderschönen Stadt Hamburg.